Die Lesung steht heute im Johannes 10, Vers 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben.
Ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Danke Gott für diesen Text, den wir eben gehört haben. Ich bitte dich, dass du auch jetzt uns wieder deinen guten Geist schenkst, um zu verstehen, was es mit diesem Text für uns hier heute auf sich hat. Und bitte hilf uns, das zu hören und mitzunehmen, was für uns von Bedeutung ist. Amen. Ja, wir haben gerade, immer wenn wir gerade keine Predigtreihe haben und auch sonst nichts so ansteht, gucke ich gerne, was denn eigentlich vorgegeben ist als Perikopentext für die Landeskirche. Und da ist eben heute dieser Text vom guten Hirten. Und mal gucken, wo der uns heute hinbringt. Geht also heute um Schafe, haben wir gehört. Zu Schafen habe ich so ein bisschen eine Beziehung, seit ich nach dem Abi ein Jahr in England verbracht habe, im Peak District, also in einem Nationalpark, so mittendrin, in einem Dorf mit 150 Einwohnern habe ich gewohnt. Da gab es tatsächlich mehr Schafe als Menschen. Ich habe diese Tiere doch ab und zu beobachtet und muss feststellen, es stimmt wirklich, Schafe sind einfach keine intelligenten Tiere. Die rennen immer dahin, wohin alle rennen, allein sind die völlig aufgeschmissen, denen muss man da wirklich helfen, wenn so ein Schaf umfällt, es kommt alleine nicht mehr hoch. Die sind relativ einfach zu kontrollieren, also es gibt ja diese Hütehunde, da gab es auch Sheepdog-Trials, ich habe da gerne zugeguckt, wie diese Hunde Schafe einsammeln und in einen Gatter wieder bringen. Also zwei von diesen Border Collies reichen aus, um eine riesige Herde zu kontrollieren von über 100 Tieren. Ja, das sind einfach keine schlauen Tiere. Man kann auch nicht so richtig eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Ja, die eignen sich nicht als Haustier, die sind so eigentlich reine Nutztiere. Die geben Wolle, manche geben Milch und die Jungtiere schmecken gut. Viel mehr gibt es über Schafe irgendwie nicht zu sagen. Ja, also ich finde, es gibt sympathischere Tiere. Jetzt sind aber in der Bibel Schafe eine ziemlich häufige Metapher für die Gläubigen, auch hier in diesem Text. Und daraus haben sich so ein paar Missverständnisse entwickelt, stelle ich fest. So, dass Christen wie Schafe sind, ist eine Steilvorlage für falsche Auffassungen in zwei Richtungen. Weil erstens hat man das in frommen Kreisen gerne so oft so verstanden, dass Dummsein eine christliche Tugend ist. So, denk bloß nicht zu viel nach, das macht alles nur unnötig kompliziert und bringt dich vom Glauben weg. Ja, so, folge einfach in aller Schlichtheit Jesus nach. Lies nicht so viel Zeitung, lies lieber in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sprüche mal gehört habt. Seid froh, wenn nicht. Aber ja, das ist so eine Haltung, die irgendwie in frommen Kreisen doch in der Luft liegt. Und diese Haltung ist dann aber wiederum eine Steilvorlage für die Kritiker, die sagen, Religion macht dumm, da sieht man es. Christen, die sind doch alles dumme Schafe, die gedankenlos allem hinterherrennen, wo Jesus draufsteht irgendwie. Und damit haben sie dann leider auch ziemlich oft recht, denn nicht überall, wo Jesus draufsteht, muss auch Jesus drin sein. Gerade ist es ja ziemlich in Mode, irgendwie diesen ganzen destruktiven, autoritären Haltungen ein christliches Mäntelchen umzuhängen. Also in den USA, aber auch hier bei uns, stelle ich fest. Also, Schafe sind halt dumme Tiere. Ich selber sehe mich nicht gerne als Schaf. Aber was ist dann hier gemeint? Was ist das Tolle dran, ein Schaf in Gottes Herde zu sein? Jetzt gehen wir mal von vorne in den Text. Da steht, ich bin der Hirte, und zwar der Gute. Hier im Johannesevangelium, da werden eine Reihe von Aussagen von Jesus zitiert mit diesem Anfang. Ich bin die Tür zu den Schafen, steht in Vers 7, gleich hier vor dieser Passage. Woanders steht, ich bin das Licht der Welt, oder ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin, das ist ganz prägnant. Und allein dieses Ich bin war den Pharisäern und Schriftgelehrten ein Dorn im Auge, dass Jesus da so sagt. Denn so war klar, was er damit andeuten wollte. Er ist der Ich bin. Der Ich bin, der Ich bin, der ist aber eigentlich nur einer, nämlich Jahwe, Gott. Der sagt, er sagte, Jahwe bedeutet ja, ich bin, der ich bin. Ja, und Jesus deutet hier an, dass er dieser Jahwe ist. Weiter hinten im Johannesevangelium, gleich nach diesem Text, heißt es dann, dass einige sagten, dieser Mensch ist besessen. Also ist ja klar, wenn sich einer so für Gott hält, dann hat er sehr wahrscheinlich einen gewaltigen Sprung in der Schüssel. Oder aber ist es wirklich was dran? Man hat ja die Wunder gesehen, die Jesus getan hat, die Meinungen waren wirklich geteilt. Entweder spinnt der komplett oder ist es wirklich hier was dran. Erst recht, wenn Jesus dann sagt, ich bin der Hirte. Gott, der Hirte, das ist im Alten Testament ein bekanntes Bild. Alle Juden kannten das. War auch in unserem Kulturkreis lange ein ganz bekanntes Bild. Früher, als man im Konfirmandenunterricht noch auswendig gelernt hat, also früher, als man überhaupt noch konfirmiert wurde, haben alle Konfirmanden immer außer dem Vater unser, den 10 Geboten und den Glaubensbekenntnis auch noch den Psalm 23 auswendig gelernt. Und weil wir sowas hier nicht voraussetzen, dass ihr all das kennt, lese ich Psalm 23 mal komplett vor. Es ist ein Psalm Davids. Ich lese es nach der Luther-Übersetzung, das ist so die gängige Übersetzung, die Leute früher auch auswendig gelernt haben. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist also ein Psalm, ein Lied von David, von dem König, der als junger Mann Schafe gehütet hat und der sich auskannte mit Schafen. Es ist ein Lied, in dem Gott als Schöpfer und Erhalter gefeiert wird. Da wird ausgesagt, weil Gott mich behütet, kann mir nichts passieren. Ich werde versorgt mit allem, was ich zum Leben brauche. In Gefahr ist Gott bei mir und lenkt mich mit seinem Hirtenstab. Denn so ein Hirtenstab ist ja gerade kein Schlagstock. Das wäre kontraproduktiv, denn dann würden die Schafe nur davonrennen, wenn man sie haut. Aber wenn man nachts im steilen Gelände unterwegs ist, ohne Geländer, da gibt es ein gutes Gefühl, wenn man so den Stab des Hirten fühlt, der dich vor dem Abstürzen bewahrt. Das ist das Bild hier. Und man hat diesen Psalm früher die Konfirmanden auswendig lernen lassen, damit die dann, wenn es im Leben mal schwierig wird, und im Lauf der Jahre ist das Leben irgendwann auf jeden Fall schwierig, damit die dann was im Kopf haben, was ihnen Halt gibt. Das ist was ganz anderes als die 10 Gebote oder der kleine Katechismus, den sie so auswendig gelernt haben. Hier geht es nicht um Dogmatik oder irgendwelche ethischen Leitlinien, sondern das sind Bilder in diesem Psalm, die dich auf einer ganz anderen Ebene ansprechen. Die Aussage ist hier nicht, dass du im Leben getrost aufs Denken verzichten kannst, sondern dass du dann, wenn deine eigene Kraft und Weisheit am Ende ist, dass du dann nicht verloren bist, weil da einer ist, der größer und stärker ist als du und der dir unendlich zugewandt ist und der will, dass du lebst. Wir singen nach der Predigt noch ein Lied, was Mitch geschrieben hat, über eben diesen wunderbaren Hirten, und das ist in so einer Situation entstanden. Wie? Ach echt? Okay, ja. Ah, aber die Geschichte stimmt soweit. Ah, okay. Genau. Euch beide kann man schon mal verwechseln, also du und Lothar Kosse. Das. Okay, genau, also wir singen dann dieses Lied, was in so einer Situation entstanden ist, als Leute mit einer schlimmen Situation konfrontiert waren, also eine schlimme Diagnose von einem Bandmitglied. Und denen fiel dann nichts ein, was sie hätten singen können, und dann hat eben Lothar Kosse dieses Lied geschrieben. Wir singen jetzt gleich. Vielleicht ist es ja gar keine so schlechte Idee, diesen Psalm 23 mal auswendig zu lernen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Damit ihr diese Worte und diese Bilder dann parat habt, wenn ihr sie mal braucht. Ist ja ein relativ kurzer Text, das sind 6 Verse, kann man sich zu Hause an den Spiegel hängen. Kleiner Text, der dich daran erinnert, dass du nicht ins Nichts fällst, wenn der Boden unter den Füßen nachgibt. Und wenn deine eigene Kraft nicht mehr ausreicht. Und auch wenn das Leben gerade ruhig verläuft, als kleine Erinnerung an die Basis deines Lebens, ist das immer ein schöner Text. So diese Grundsicherheit, die es uns überhaupt erst ermöglicht, mutig drauf loszuleben und so mit Herz und Hirn die Dinge anzupacken. Ich sehe das ja an meinen Pflegekindern sehr gut, was es ausmacht, wenn man so eine Basis unter den Füßen hat. Das ermöglicht dir erst überhaupt loszugehen und Dinge anzupacken und auch mal mit den Eltern zu streiten und auch mit dem Vater Dinge auszufechten, ohne Angst zu haben, dass man gleich rausfliegt. Das ist diese Sicherheit, von der hier die Rede ist. Das ist Gott, der Schöpfer und Erhalter. Und auf diesen hier spielt Jesus hier an, wenn er von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Und dann gibt er diesem Bild aber noch eine neue Wendung, denn er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ist natürlich eine Anspielung auf den Tod, den Jesus sterben wird. Die ganzen Evangelien, die sind ja im Prinzip Dramen, die auf diesen Höhepunkt zulaufen, dass Jesus stirbt und wieder lebendig wird. Das ist das zentrale Thema im Neuen Testament. Jesus deutet das hier an und dieser Tod geschieht für die Schafe. Man kann so diese ganze Theologie um Kreuz und Auferstehung irgendwie auch so dogmatisch durchdenken als so ein Ereignis zwischen Gott, Vater und Sohn, die hier innerhalb ihrer göttlichen Dreieinigkeit irgendwas auszufechten haben. Aber das geht dann völlig am Eigentlichen vorbei, denn der Tod des Hirten, der geschieht für die Schafe, um die geht es. Jesus erleidet das, was er leidet, deshalb, damit wir es nicht erleiden müssen. Und hier geht es um eine Beziehung. Das ist hier der Punkt. Deswegen ist hier diese Beziehung beschrieben, von dem Hirten zu den Schafen, der sein Leben lässt für die Schafe und die Schafe kennen ihn und er kennt sie. Dieses Erkennen, dieses Gegenseitige, ist alttestamentlich gedacht auch ein ganz inniges, intimes Erkennen. Ja, ich kenne dich und du kennst mich, ich bin dein, du bist mein. Das sind alttestamentliche Bilder, die eine wirklich tiefe Beziehung ausdrücken. Das ist der Punkt, warum wir Schafe sind. Weil die diese Beziehung zu dem Hirten haben. Mir fällt auch auf, dass es hier eine einseitige Geschichte ist. Der Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Wenn er tot ist, hat er nichts mehr vom Fell und vom Fleisch der Schafe. Darum geht es ihm also gar nicht. Hier ist in keiner Weise die Rede so von wegen, ja, Jesus hat so viel für dich getan, dann tu jetzt umso mehr für ihn. Da hat Jesus überhaupt kein Interesse dran, was wir für ihn tun, denn was könnte denn das überhaupt sein? Wenn Jesus sich hingibt, da gibt es da keine Strings attached. Jesus erwartet dann keine Gegenleistung, und er macht es nicht, um seine Schafe dann erst zu scheren und anschließend noch zu schlachten. Die Schafe sollen leben. Hier wird zunehmend klar, dass es hier gar nicht so sehr um das Nutztier-Schaf geht, ja. Also klar, Schafe waren natürlich sehr wichtig für die Menschen damals, die mussten entsprechend beschützt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ein Hirte tatsächlich sein Leben riskiert hat, um diese Tiere zu retten. Denn die Schafherde, um die es hier geht, ist ein Bild für das Volk Gottes, es ist ein Bild. Es ergibt sich aus dem... Moment... Gibt sie aus diesem ersten Satz, in dem sich Jesus als göttlicher Hirte darstellt. Hier geht es nicht um Schafe an sich. Deswegen macht es auch keinen Sinn, hier jeden Aspekt des Schafseins hier zu betrachten. Denn diese Metapher, die gilt nur zu dieser Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zu dieser besonderen Herde. In dieser Hinsicht sind wir Schafe. Alles andere, irgendwie so der Intelligenzgrad von Schafen oder deren Fellbeschaffenheit oder Lebenserwartung oder was auch immer, ist hier gar nicht das Thema. Das wäre genauso unsinnig, wenn Jesus weiter oben sagt, ich bin die Tür, dass wir uns dann irgendwie Gedanken über das Holz oder die Konstruktion dieser Tür machen. Wenn man Metaphern so überstrapaziert, dann kommt nur Quatsch bei raus. Na, solche Bilder dienen einer bestimmten Aussage und das war es dann auch schon. Das muss uns also nicht weiter belasten, dass wir hier mit so dummen Tieren verglichen werden, denn um die Dummheit der Schafe geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass das Herdentiere sind und dass sie hier als Bild für die Gesamtheit der Menschen stehen, die zum Volk Gottes gehören und dass sie als Bild für die Beziehung, diese Schafe untereinander und eben auch zu ihrem Hirten haben. Das ist der Punkt hier. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich hier Dinge gesagt habe, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Genau, Jesus kündigt dann hier noch was anderes an, dass es auch noch Schafe gibt, die zu einer anderen Herde gehören, dass die auch zu uns gehören. Denn das Volk der Juden wurde nach der Auferstehung von Jesus deutlich erweitert, so das Volk Gottes wurde dann noch größer als das Volk der Juden. Ja, eine ganze Menge anderer Schafe kamen dann noch dazu. Jesus kündigt das hier schon an und auch das muss für Aufruhr gesorgt haben. Dass es nicht mehr so ein exklusives Volk gibt, das qua Abstammung zu Gott gehört, Klammer auf, und alle anderen nicht, Klammer zu. Sowas gibt es seither nicht mehr für Christen. Das heißt, das Christentum ist von seinem Selbstverständnis her darauf angelegt, dass wir immer wieder mit der Fremdheit von anderen konfrontiert werden, die eben auch dazu gehören. Und es ist selbstverständlich, dass wir uns nicht die Leute selber aussuchen, die zur Gemeinde dazugehören. Und damit ist auch klar, dass das Christentum kein Konstrukt sein kann, was wir uns so selber zurechtgelegt haben, damit wir uns selber für was Besseres halten können oder so. Sondern es ist was, was uns selber geschenkt ist. Und wir können nur demütig annehmen, dass Gott auch noch ganz andere Schafe im Stall hat. So zum Beispiel die afrikanische Gemeinde, die sich ja immer vormittags hier in diesem Saal trifft, die ist in so mancherlei Hinsicht wirklich anders als wir. Ja, also vom Stil her und auch vom Inhalt her wäre es vielleicht nicht so ganz unser Ding, aber auch die gehören zum selben Stall wie wir. Ja, das heißt, Schaf sein fühlt sich vielleicht seltsam an. Geht schon etwas gegen den Strich auch, so diese völlige Autonomie preiszugeben, sich selber als Herdentier zu verstehen. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, es hat doch auch was, diese Stallwärme und diese Gewissheit, dass hier eine Macht am Werk ist, die uns trägt und erhält und die sich radikal für uns hingibt, damit wir Leben haben können. Amen.